Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Der deutsche Kaiser hat bekanntlich vor 100 Jahren abgedankt. Die Monarchie gibt's nicht mehr. Die Republik wurde ausgerufen. Aber die Nachfahren, sie verlangen nach 100 Jahren Möbel, Sammlungsgegenstände und Immobilien zurück. Wir hören über das Haus Hohenzollern im Verlauf dieser Sendung und auch dessen Rolle während der NS-Zeit. Über Kunst von Henrike Naumann im Kunstverein Hannover hören wir. Zuerst aber geht es um einen toten Kunstsammler. Der Kunstsammler und Mäzen Frieda Burda ist gestorben. Der Gründer des Museums Frieda Burda starb in Baden-Baden im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie. Vor 15 Jahren hat er den Richard-Meyer-Bau, den langgestreckten Museumsbau, eröffnet in der Kurstadt. Burda stammt aus der gleichnamigen berühmten Verlegerfamilie in Offenburg. Er machte eine Drucker-, eine Verlagslehre, war ab 1973 im elterlichen Verlagshaus tätig. Für Finanzen und Beteiligungen war er dort verantwortlich. Und das war er seit den 80er Jahren Sammler, Sammler von Kunst, leidenschaftlich. Der Vater schuf ein Lebenswerk, die Mutter schuf ein Lebenswerk und die Frage ging an Christian Gampert. Auch er wollte es machen, ein Kunstwerk schaffen, ein Lebenswerk und tat das auf einem ungewohnten Gebiet?
Ja, er war quasi gezwungen dazu, würde ich sagen. Der Vater als Verleger, als charismatische Figur, die natürlich in der Nazi-Zeit auch so ein bisschen Dreck am Stecken hatte, als Arisierungsprofiteur, die Mutter auch eine emanzipierte, schon sehr früh in der frühen Phase der Bundesrepublik emanzipierte Frau und Verlegerin, die waren einfach geschäftstüchtig und einfach auch selbstbewusste Figuren, wie seine Brüder übrigens auch dann. Und er war ganz anders und er suchte sich ein neues Feld. Er fand die Kunst 1968 auf der Documenta, da ging ihm offenbar eine neue Welt auf. Das verfolgte er dann und er wurde Kunstsammler und widmete dem sein Leben, während die anderen weiter Geschäfte machten.
Sie haben die Jahreszahl 68 erwähnt, Documenta, ja, sein erstes Werk soll ein Fontana gewesen sein, ein Werk, das vielleicht Schluss machen wollte mit Werken, vielleicht bis dahin. Was wurde Schwerpunkt seiner Sammlung und warum?
Naja, der Fontana macht zwar einerseits Schluss mit seinen Schlitzbildern, Concerto Spaziale, aber auf der anderen Seite geht da ja auch was auf. Das wird ja ins Räumliche geöffnet und man kann da schon sehen, dass die Moderne eben auch aus Verletzung besteht vielleicht. Frieda Burda hat angefangen zu sammeln, vor allem Kirchner und Beckmann. Der steht noch so ein bisschen in der Tradition seines eigenen Vaters, der deutsche Expressionisten gesammelt hat. Dann aber hat er sich ganz radikal der Moderne zugewandt, amerikanische Popart gesammelt, deutsche Gegenwartskunst gesammelt, Polke, Gerhard Richter, Georg Baselitz und vor allem amerikanischen abstrakten Expressionismus, also Pollock, de Kooning, Rothko, das waren seine Heiligen. Und was ich vergessen habe, natürlich Picasso. Picasso ist sein Held und wenn er mit solchen Leuten zu tun hatte, dann fühlte er sich, glaube ich, erhoben, weil ihm da etwas aufging, was im normalen Alltag und eben auch im Geschäftsleben nicht möglich war. Wenn man mit jemandem wie Picasso zu tun hat, ins Atelier geführt wird, dann geht da, glaube ich, schon der Blick auf.
Trotz seiner frankophilen Neigung äußere ich mal eine Vermutung, eine recht deutsche Sammlung?
Ja, das spielt eine große Rolle. Auch die Gegenwartskunst. Also er hat ja nicht nur Polke, Richter, Baselitz, die Säulenheiligen. Er hat auch Neo Rauch, er hat Balkenhol, Tim Eitel, Günter Förg. Also bei den Amerikanern hat er sich dann auch für Gregory Crewdson interessiert und solche Grenzgänger, die die Fotografie aufgewertet haben. Dieter Krieg habe ich bei den Deutschen vergessen. Also er wollte schon in der Gegenwartskunst auch präsent sein und Entwicklungslinien mitverfolgen und die in seinem Museum vor allen Dingen da haben, um Kunstgeschichte interpretieren zu können. Und das hat er ja dann auch gemacht in seinem eigenen Museumsbetrieb.
Christian Gampert, es war Anfang der 90er, da gab es eine Welle an privaten Sammlermuseen. Die Museumskonstruktion, müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen, war damals umstritten oder kritisiert. Am Ende aber ein Gewinn sowohl für die Kommune, die Stadt, die Bevölkerung, die Kunstfreunde als auch für den Sammler?
Ja, das Problem bestand ja anfangs darin, dass die Stadt Baden-Baden mitten in der Stadt, im Park, in der Lichtenthaler Allee, also in bester Lage, ein Grundstück zur Verfügung stellte, damit Frieda Burda dort sein Privatmuseum eröffnen konnte. Das sorgte natürlich für Diskussionen. Andererseits muss man sagen, er hat das Museum selber finanziert. Er finanziert auch den Betrieb, der nicht so ganz billig ist, den Leihverkehr. Wenn man das bisschen aus der Entfernung betrachtet, glaube ich, dass alle da ganz gut fahren. Natürlich setzte sich damit auch ein Denkmal. Auf der anderen Seite, die Allgemeinheit hat ziemlich viel davon, weil die Ausstellung, die er seit 2004 veranstaltet hat, doch tiefe Einblicke gerade in die Geschichte der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst ermöglicht haben. Und da haben auch die Baden-Badener und die Umgebung natürlich einiges davon.
Ich würde gerne ihm das letzte Wort geben, um auch mal sein Temperament zu Gehör zu bringen. Denn er war eher ein, ich würde mal sagen, stillerer, jedenfalls kein exzentrischer Sammler.
Kunstsammeln ist ja immer eine Form der Leidenschaft. Und man beginnt, ohne nachzudenken. Und man kauft Bilder, weil man sie liebt. Und es ist eigentlich ein Teil des Lebens. Und ich möchte auch ein Lebenswerk errichten, was mich lange überdauert. Ich glaube, das steckt so ganz tief drin in jemanden, der etwas unternehmen will. Und daher war es für mich, neben den Möglichkeiten, meine Kunst zu präsentieren, sie auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch mitzuteilen, dass die Menschen die Bilder sehen können und sie nicht zu verstecken, war das sicherlich die Hauptmotivation, das Museum zu bauen.
Eine typische Äußerung für den eher etwas unauffälligen, aber doch engagierten Sammler?
Ja, also man sieht und hört schon, dass er etwas schaffen will, was überdauert. Aber man hört in diesem O-Ton, glaube ich, auch, dass er eher ein zurückhaltender und bescheidener Mensch war, der eigentlich gar nicht so sehr in den Geldadel gepasst hat, sondern der etwas anderes suchte. Er war klein, er war bescheiden, er war rhetorisch nicht wirklich brillant. Und er fand in der Kunst, glaube ich, etwas, was ihm mangelte ansonsten. Die Moderne ist ja nicht gerade gesegnet mit Schönheit. Das fehlt ja oft in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, dass er das gesucht hat und seltsamerweise in der klassischen Moderne und auch in der wilden gestischen Malerei dann gefunden hat.
Sagt Christian Gamper zum Tod des Kunstsammlers Frieda Burda. Ziemlich bunt ist die Kunst der jungen Künstlerin, um die es jetzt geht. Henrike Naumann im Kunstverein Hannover stellt sie aus. Auf den ersten Blick wirken ihre Installationen wie eine späte Antwort vielleicht auf die britische Popart der 50er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg schauten die Künstler durchaus ironisch darauf, wie die Menschen sich so wieder einrichten in der neuen, durchaus amerikanisch geprägten Konsumwelt. Mit Adorno gesprochen, wie man also richtig in einer falschen Welt wohnt. Auch in Henrike Naumanns Kunst spielt die Welt des Wohnens eine große Rolle. Aus ausrangierten Möbeln baut sie Landschaften, in denen sich ein Lebensgefühl spiegelt. Nur eben nicht die 50er Jahre, sondern das der Wende- und Nachwendezeit. Familien in Ostdeutschland versorgten sich teils mit Billigmöbeln aus westdeutschen Baumärkten, richteten sich ein, brachten sich in Form. Für die gebürtige Zwickauer Künstlerin lässt sich sogar ablesen, wie sich die Lebenswelten in Ost- und Westdeutschland auseinanderentwickelten. Hören wir Carsten Probst über Henrike Naumann in Hannover.
Es sind diese Wohnwelten, in denen aus Sicht von Henrike Naumann die Vorstellungswelten des NSU oder auch des islamistischen Rappers Diso Doc gediehen. Baumarktmöbel in Echtholzoptik, Sofas aus Lederimitat, Kissen in Form von Rettungsringen, bezogen mit lila Milka-Kuhfell, der Baseballschläger wie ein Dekoobjekt in derselben Holzfarbe wie das Schrankwandfurnier. Möbel, in dem sich das Wohlstandsversprechen der deutschen Einheit spiegelt, das aber in den ostdeutschen Bundesländern eine ganz andere Kultur hervorgebracht hat, als man sich das im Westen so ausmalte. Und die bei den Landtagswahlen der letzten Jahre regelmäßig für große Bestürzung sorgt, auch bei der gebürtigen Zwickauerin Henrike Naumann.
Über Wahlergebnisse weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich darüber sprechen soll, weil ich jetzt seit fast 10 Jahren zum Thema Rechtsextremismus in Sachsen Kunstwerke mache. Und am Anfang war das so ein bisschen so ein Nischenthema. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Es ist irgendwie klar, das ist ein reelles Problem und das betrifft auch ganz Deutschland so, weil es eben ein vereinigtes Land ist, wo alle wählen können. Und was es bedeutet, in einem Bundesland zu leben, das rechts regiert wird, das wird sich dann zeigen. Aber ich habe auf jeden Fall so extreme Angst davor.
Wenn Naumann diese Wohnwelten als begehbare Installationen zeigt, geht es ihr nicht um Denunziation. Sie will die Vorbesitzer der Möbel nicht als potenzielle Extremisten darstellen, sondern mit ihnen und dem Publikum ins Gespräch kommen. Als gelernte Szenografin und Bühnenbildnerin besitzt Naumann ein Gespür dafür, wie Menschen ihr Leben im privaten Alltag inszenieren.
Ich hatte ja jetzt eine Ausstellung in Chemnitz. Meine erste Besucherin war AfD-Wählerin und die kam extra ein bisschen eher, um mit mir alleine zu reden und um rauszufinden, was das jetzt soll. Also sie kam hin, um zu fragen, warum ich die DDR als Steinzeit darstelle. Dass das ja nicht geht, weil in der DDR ging es ja allen gut. Und im nächsten Satz ging es schon los, dass sie die AfD wählt und dass sie sich auch vorher noch nie für Politik interessiert hat, aber das ist jetzt ihr politisches Zuhause. Und da steht man dann da mit seiner postkolonialen Kritik und weiß gar nicht, also wie man in ein Gespräch kommen soll.
Ihre Untersuchung des Lebensalltags bleibt nicht auf Ostdeutschland beschränkt. Gerade in Hannover sieht sie ein Machtzentrum jener Nachwendezeit, die Heimat des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder etwa und den Ort der Weltausstellung Expo 2000, bei der sich das alte, siegreiche System des Westens noch einmal selbst feiern durfte und deren Generalkommissarin die ehemalige Präsidentin der Treuhandanstalt Birgit Breuel war. Und so ist Naumanns Ausstellung im Kunstverein Hannover vor allem gespickt mit Andenken an die Expo, die von einem privaten Verein bis heute in einem sogenannten Exposeum mit großer Hingabe gehütet werden. Allem voran die zahllosen Ausführungen des Expo-Maskottchens Twipsy, jenes merkwürdigen pseudo-fröhlichen und eher gruseligen Zwitterwesens mit seiner eigentümlich vergrößerten rechten Hand zum Händeschütteln der Besucher oder, wie es damals hieß, zum Besiegeln erfolgreicher Geschäftsabschlüsse. Für Henrike Naumann hat die Expo zahllose Symbole produziert, die das kulturelle Scheitern der Wiedervereinigung vorwegnehmen.
Die Reaktionen auf diese Teilung, die verändert sich auch gerade. Also weil vor einem Jahr es auch noch ein bisschen extremer war, die Vorstellung, dass eine junge Künstlerin sagt, Deutschland ist in mancherlei Hinsicht immer noch geteilt, während jetzt immer mehr Menschen sagen würden, ja, vielleicht ist da auch was dran. Nicht, dass das Land wirklich noch geteilt wäre, aber wenn man sich verschiedene Statistiken anguckt, die Grenze immer noch da ist. Und für mich ist es auch wichtig, als Künstlerin irgendwie diese Dinge, die man aber fast gar nicht auszusprechen traut, in so einen Raum zu packen, damit man das zulassen kann.
Henrike Naumann hat derzeit so viele Anfragen für Ausstellungen, dass sie kaum hinterherkommt mit der Produktion neuer Arbeiten. Oft sieht man in Ausstellungen daher noch Arbeiten von vorherigen Stationen, die sich allmählich zu einem großen möblierten Panorama des Nachwendealltags zusammenfügen. Ihre Karriere selbst ist zum Zeichen vieler unausgesprochener Fragen geworden, die noch lange aktuell bleiben werden,
sagt Carsten Probst. Am Wochenende, da wurde bekannt, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen, Nachfahre des deutschen Kaisers, seit Jahren mit dem Bund verhandelt und die Herausgabe von Kunstwerken, Möbeln, Sammlungsobjekten und Immobilien fordert. Betroffen sind öffentliche Museen, Stiftung preußischer Kulturbesitz sowie Schlösser und Gärten. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat sich heute zuversichtlich gezeigt, dass die Gespräche über die Rückgabe von Kunstobjekten erfolgreich zu Ende gehen. Zentrale Frage, was gehört eigentlich dem Staat und was der Familie Hohenzollern? Hinzu kommt das Problem der Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit auf dem Boden der ehemaligen DDR. Wesentlich für Rückgabe oder Entschädigungsleistungen ist, welche Rolle spielten die Hohenzollern beim Aufstieg der Nazis? Stefan Malinowski ist Historiker, lehrt an der Universität in Edinburgh und hat das vielgelobte Buch verfasst Vom König zum Führer, deutscher Adel und Nationalsozialismus. Ihn habe ich gefragt. Wilhelm II., der Kaiser, ging am Ende des Ersten Weltkriegs mit Ausrufung der Republik ins Exil nach Holland 1918. Begünstigte er die Nazis?
Also die meisten Historiker würden diese Frage bejahen. Und das liegt zum einen in der Leerstelle, die der Kaiser mit seiner Flucht hinterlässt. Also für einen Großteil der deutschen Bevölkerung vollkommen unerwartet geht dieser Krieg verloren, die Kapitulation kommt und der oberste Kriegsherr und der deutsche Kaiser fliegt praktisch bei Nacht in einem Fluchtfahrzeug über die holländische Grenze und geht ins Exil nach Dorn. Sein ältester Sohn, der Kronprinz, wird ihm folgen und das hinterlässt in Deutschland, im Reich, eine Situation, die man als Machtvakuum bezeichnen kann. Man kann auch von einem charismatischen Vakuum sprechen, in dem dann andere Führer hineinwachsen und Ende der 20er Jahre und Anfang der 1930er Jahre wird das dann eben der allseits bekannte Parteiführer aus Österreich, Adolf Hitler, sein, der praktisch diese Position besetzt und usurpiert oder einnimmt und überschreibt. Als Platzhalter für viele nationalistische, rechtsradikale, republikfeindliche Energien dann auftritt. Man kann begründet annehmen, das hätte es eine Hohenzollern-Figur, also eine Person aus dem Haus Hohenzollern gegeben, die als politischer Führer aufgebaut worden wäre, vielleicht sogar gegen den Nationalsozialismus, dass dann hier einige politische Bedeutung entstanden wäre. Diese Leistung hat das Haus Hohenzollern in den 20er, 30er Jahren nicht erbracht.
Im Gegenteil, könnte man sogar von einem Schulterschluss, zumindest teilweise und in gewissen Personen, von Hohenzollern und Nationalsozialismus sprechen. Konkreter gefragt, wie verhielt sich Wilhelm von Preußen oder andere Familienmitglieder während der NS-Zeit?
Also man kann von einem solchen Schulterschluss und von einem solchen Machtkompromiss und von einer solchen Kollaboration wäre ein zutreffendes Wort sprechen. Man muss davon sprechen. Nun ist die Familie natürlich relativ groß und man müsste man zwischen einzelnen Personen differenzieren. Der Kaiser geht ins Exil, er heiratet zum zweiten Mal eine Prinzessin Hermine von Reuß, die eine ausgesprochen scharfe und überzeugte Nationalsozialistin ist. Der Kaiser selbst im Exil, er stirbt erst im Juni 1941, verhält sich ambivalent und schwankend, wie im Grunde in seinem gesamten Leben. Er schaut auf den Nationalsozialismus mit Verachtung, mit der Verachtung eines Hochadligen, praktisch auf den braunen Pöbel, gleichzeitig aber auch mit Hoffnung. Er empfängt Hermann Göring zweimal in seinem Haus in Dorn und verhandelt mit den Nationalsozialisten. Er hat einen Generalbevollmächtigten, General von Levezzo, der praktische Admiral von Levezzo, der für den Kaiser Verhandlungen führt mit der nationalsozialistischen Bewegung im Reich. Dann hat der Kaiser insgesamt 7 Kinder. Von diesen 7 Kindern begeht einer Suizid. Von den anderen 6 sind vielleicht 3 relevant. Der Kronprinz selbst ist schwierig zu beurteilen. Um den geht es ja jetzt in der jüngeren Situation sehr stark. Es gibt einen Sohn, den sogenannten Prinz August Wilhelm von Preußen, der sogenannte Prinz Auwi. Das ist das 4. Kind des Kaisers. Der tritt 1930, das ist sehr früh für einen Hochadligen, in die NSDAP ein und in die SA. Steigt später bis zum SA-Gruppenführer, also bis zu einem Generalsrang auf. Und dieser Sohn, Prinz August Wilhelm von Preußen, marschiert praktisch als Paradepferd für die nationalsozialistische Bewegung durch die Straßen, durch Berlin, durch andere Dörfer und Städte des Reiches und macht in SA-Uniform Werbung für den Kaiser. Und das ist natürlich für die NS-Bewegung, die versucht, auf Englisch würde man sagen, Street Credibility zu erreichen, also Respektabilität zu erreichen in bürgerlichen Kreisen, ein unglaublicher Trumpf, der ausgespielt wird. Weil wenn man einen Hohenzollernprinzen in den eigenen Reihen hat, kann man nicht mehr diffamiert werden im Sinne von, man sei bürgerlich nicht annehmbar.
Umgekehrt gefragt, gibt es sowas wie in Anführungszeichen Widerständler unter den Hohenzollern oder ausdrücklich nicht?
Das ist unter Historikern wie die meisten Dinge in der Geschichte des 20. Jahrhunderts etwas umstritten. Meine Antwort wäre ein eindeutiges Nein. Also diese Leistung, praktisch aus der Familie eine Widerstandsfigur aufzubauen oder jemanden, der mit konservativen Widerstandszirkeln eng in Verbindung gestanden hätte, auch dies ist eine Leistung, die die Familie nicht erbringt. Man kann für den Kronprinzen und seinen ältesten Sohn sagen, sie hatten persönliche Beziehungen zu konservativen Widerstandskreisen, die dann mit dem berühmten Attentat des 20. Juli 1944 zu tun haben. Aber im Grunde ist es so, dass sie doch außen vor stehen. Es ist so, dass einige der konservativen Verschwörer sich praktisch Gedanken machen, wen kann man nach einem gelingenden Staatsstreich nehmen? Und dann ist natürlich die Wiedererrichtung einer Monarchie eine Frage, die sich sofort stellt. Und wenn man eine Monarchie wiedererrichten möchte, nach legitimistischem Prinzip, muss man natürlich die Personen nehmen, die noch da sind. Insofern wäre der Kronprinz eine logische Figur gewesen. Er hat aber aktiv am Widerstand sich niemals beteiligt. Es gibt einige konservative Deutungen und einige Kollegen, einige Historiker, die praktisch diese Endzeit der Weimarer Republik, also wir wären dann im November, Dezember 1932, mit der Vorstellung, der Kronprinz habe gemeinsam mit General Kurt von Schleicher und anderen Konservativen aus der Reichsverführung Generale versucht, Hitler zu verhindern. Das halte ich für konservative Legendenschreibung. Diese Form der Interpretation geht im Grunde zurück auf die Nürnberger Prozesse im Jahre 1945-46, wo im Grunde diese Figur erfunden wird von den deutschen Verteidigern, die praktisch sagen, ja, der Staatssekretär von Weizsäcker und Franz von Papen und andere Konservativen, die Hitler gemacht haben und ermöglicht haben, 1933, die hätten das nur deswegen getan, um Schlimmeres zu verhüten. Also diese Figur des Schlimmeres-Verhüters, die man in den Nürnberger Prozessen verwendet und die auch jetzt wieder relevant wird, um eine Figur wie den Kronprinzen Wilhelm von Preußen zu erklären und zu praktisch zu legitimieren, zu sagen, ja, man hat sich mit Hitler getroffen, man hat die Partei unterstützt, der Kronprinz veröffentlicht sogar einen Wahlaufruf für Hitler im Frühjahr 1932. Man habe alles dies getan, aber nur deswegen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Also man habe praktisch aus der konservativen Perspektive versucht, den Nationalsozialismus abzudämpfen und einzurahmen, wie das Leitwort der Zeit lautete.
Stefan Malinowski, ist, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute schreibt, die republikanische Schmerzgrenze erreicht, wenn die Hohenzollern sich jetzt auch noch das Recht auf Mitsprache bei Ausstellungen einräumen lassen wollen?
Also ich denke, jeder, der republikanisch denkt und empfindet, kann nur mit einer Mischung aus Entsetzen, Belustigung und Fassungslosigkeit auf diesen Forderungskatalog schauen. Man kann sich, wenn man was versucht, rational aufzulösen, sagen, sie stellen hier werden Maximalforderungen formuliert, wo die fordernde Seite vielleicht hofft, 2% oder 3% der Forderungen würden dann erfüllt und dann würde man immer noch gut dabei fahren. Also in der Tat würde ich sagen, die republikanische Schmerzgrenze ist hier erreicht und ich würde sagen auch um einiges überschritten. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass in der deutschen Medienlandschaft jetzt irgendwelche Stimmen auftauchen, die praktisch die Position der Hohenzollern verteidigen werden. Also ich halte das für das größte PR-Desaster, was den Hohenzollern seit der Daily Telegraph-Affäre 1908 oder seit 1918 der Kaiserflucht zugestoßen ist. Und das ist eben nicht zugestoßen, sondern ein selbstgemachtes Desaster, wo man sich fragt, also ich kann es Ihnen nicht erklären, ich kann mir nicht erklären, wie diese Forderungen zustande kommen. Und das hat mit Vorstellungen über Gerechtigkeit, Entschädigung und bürgerliche Rechtsordnung, kriegt man im Grunde dieses Szenario jetzt nicht mehr zusammen. Und das scheint ja auch im Grunde jetzt in der ersten Pressereaktion unisono der Eindruck zu sein, der hier formuliert wurde. Ich warte jetzt auf Gegenstimmen, die das irgendwie erklären. Mir selbst erscheint es unfassbar.
Sagt der Historiker Stefan Malinowski. Wie umgehen mit Künstlervor- und Nachlässen? Dazu gibt es jetzt ein Positionspapier der Kulturstiftung der Länder. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Vor- und Nachlässe großer Autoren und Künstler, die wandern ja ohnehin in die Archive, wie zum Beispiel in das Literaturarchiv in Marbach. Aber was passiert mit dem Werk regional bedeutsamer Künstler? Zwar gibt es mit dem Bundesverband Künstlernachlässe einen Ansprechpartner, der berät und vernetzt, aber insgesamt brauche es mehr öffentliche Initiative und Gelder, um das alles zu archivieren, wie Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder im Deutschlandfunk, erklärte.
Man muss sich ja vor Augen führen, dass es in den meisten, wenn nicht in allen Ländern, Initiativen gibt, die sich mit regional bedeutsamen Vor- und Nachlässen von Künstlerinnen und Künstlern befassen, die meist mit ehrenamtlichem Engagement, vielfach auch unterstützt durch die Kommunen, solche Nachlässe erwerben, aufbewahren, bearbeiten, digitalisieren und inventarisieren. Das sind Aufgaben, die enorm aufwendig sind, die eine gewisse Expertise benötigen. Und es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass man genau das tun muss, wenn es darum geht, bestimmte regional bedeutsame Werke oder Werkkonvolute zu bewahren.
Denn Museen oder öffentliche Archive haben auch nur eine begrenzte Kapazität. Aber für das kulturelle Selbstverständnis seien auch die Nachlässe nicht so bekannter Künstler bedeutsam. In den nächsten Jahren rechne man mit mehreren tausend möglichen Fällen pro Jahr, so die Kulturstiftung. Der Bund wird weitere 6 Millionen Euro für den Aufbau der Garnisonkirche in Potsdam bereitstellen. Das wurde heute bekannt, nachdem der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller von der Linken eine parlamentarische Anfrage gestellt hatte. Wir erleben einen ungeheuerlichen Vorgang, so Müller, der noch einmal darauf verwies, dass von den bereits bewilligten 12 Millionen Euro für die Kirche noch nicht einmal die Hälfte abgerufen worden sei. Der Aufbau der Kirche ist auch deswegen umstritten, weil sie als Identifikationsort der Rechtsradikalen und des Militärs gilt. Hier wurden unter anderem die militärischen Einsätze in der Kolonialzeit abgesegnet, bei denen Zehntausende Herero und Nama getötet wurden.
Kultur heute geht damit schon wieder zu Ende. Michael Köhler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Gleich nach uns die Nachrichten ausführlich, dann wie gewohnt um 18.10 Uhr die Informationen am Abend. Ein Thema dort zum bevorstehenden Rücktritt Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin.